Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Zwei Bücher für junge Leserinnen und Leser, in denen viel gereist wird, haben wir gleich im Programm. Dann kommen wir zu zweien aus Schweden. Die Autorin Jenny Jägerfeld ist mit ihrem aktuellen Kinderbuch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und Willi Wieberg, die bekannte Kinderbuchfigur von Gunilla Bergström, wird 50. Reisen, das ist eine schöne Auszeit vom Alltag. Eine Begegnung mit Neuem, die viele von uns im Sommer suchen. Aber eine Weltreise, das bleibt für die meisten doch ein Traum. Das Buch, das wir jetzt vorstellen, lädt zu einer solchen Weltreise ein. Und man muss dabei nicht mal Urlaubstage zählen oder Koffer packen. Die Welt schmecken und entdecken. Eine kulinarische Weltreise für Kinder, heißt das Buch von Paola Fratola-Gebhardt und Laila Köksal-Mergner. Kerstin Poppendiek stellt zunächst Camilla vor.
Camilla ist 10 Jahre alt und wohnt in Mexiko. Ihre schwarzen Haare hat sie zu Zöpfen geflochten und lacht verschmitzt in die Kamera. Sie ist eines von 13 Kindern, die in diesem Buch porträtiert werden. Wir erfahren, dass sie Zwiebeln überhaupt nicht mag, dass ihr Lieblingsessen Enchiladas mit Obstfüllung sind und dass Hühnereintopf für sie ein Festessen ist. Unter der Überschrift »So ist Camillas Familie« steht:
Zum Mittagessen kommt die ganze Großfamilie zusammen. Wenn Camillas Mutter Pozole kocht, einen Eintopf aus Maiskörnern und Hühnerfleisch, freut sich Camilla ganz besonders aufs Essen. Das Essen ist oft feurig und scharf und Mais findet sich in vielen Gerichten wieder. Aus Maismehl werden auch die traditionellen Tortillas gemacht. Das sind runde Teigfladen, aus denen viele verschiedene Gerichte zubereitet werden.
Unter dem Text sehen wir ein Foto von drei Frauen in traditioneller bunter Kleidung, die aus einem großen Teigklumpen Tortillas herstellen. Dazu gibt es ein Rezept für das mexikanische Nationalgericht Chili con Carne, in das traditionell etwas Schokolade kommt. Mit entsprechenden Fotos und einfachen Schritt-für-Schritt-Erklärungen macht das Rezept Lust, es nachzukochen.
15 Minuten bevor die Garzeit vorbei ist, kannst du die Bohnen, Mais und die Schokolade dazugeben. Zum Schluss gerne nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig. Dazu passt Joghurt, Reis oder Baguette. Mit Avocado, Chili und Korianderblättern kannst du den Teller noch schön dekorieren.
Die Autorinnen Paola Fratola-Gebhardt und Laila Köksal-Mergner haben beide in der Entwicklungshilfe gearbeitet und sind viel gereist. Dabei haben sie immer wieder Kinder für dieses Buchprojekt interviewt, haben sich über Lieblingsessen, Schulalltag und Familienleben mit ihnen unterhalten. Tally aus den USA zum Beispiel spielt gern Baseball und kann schon allein Rührei machen. Roshan aus China erzählt vom anstrengenden Schulalltag. Und die 9-jährige Gurmeet aus Indien ist stolz darauf, dass sie ihre Brotbox alleine packen kann. Passend dazu gibt es jeweils landestypische Rezepte. In Indien zum Beispiel das Joghurtgetränk Lassi, in Marokko Harissa-Gemüse und in Brasilien Pão de Queijo, kleine Käsebällchen.
Für eine Party bereitet Heitors Mutter gerne Käsebällchen vor. Alle lieben dieses salzige Gebäck. Zutaten: 500 Gramm Tapioca- oder Maniokmehl, 200 Milliliter Wasser, 500 Gramm geriebener Emmentaler oder Gouda, 150 Milliliter Öl, 2 Eier, 1 Prise Salz.
Auch wenn das Essen der Ausgangspunkt für diese kulinarische Weltreise für Kinder ist, ist es viel mehr als ein Kochbuch. Zu jedem Land gibt es Informationen, weniger im trockenen Reiseführerstil, sondern kindgerecht als kurze und interessante Fun Facts. Sportarten, Feste, berühmte Persönlichkeiten werden vorgestellt. Sumo-Ringer in Japan wiegen zum Beispiel durchschnittlich 150 Kilogramm. Ein Affenbrotbaum in Äthiopien kann bis zu 5000 Liter Wasser in seinem Stamm speichern. Und der Eiffelturm in Paris wird rund alle 7 Jahre gestrichen. Und geküsst wird in Paris wie in ganz Frankreich viel.
Zur Begrüßung geben sich die Franzosen gerne Küsschen auf die Wange. Meistens 2, manchmal 3 oder auch mal 4 Küsschen. Das ändert sich je nach Region. Auch die Seite, auf der man mit den Küsschen beginnt, ist regional unterschiedlich. Mal fängt man rechts an, mal links.
Auf einer Weltreise gibt es viel zu entdecken. Genauso ist es in diesem Buch. Es ist beeindruckend, wie viele Informationen darin stecken. Die so zu arrangieren und zu gestalten, dass sie nicht in einer Textwüste untergehen, ist die geniale Leistung der Illustratorin Stefanie Marian, selbst leidenschaftliche Weltreisende. Zu jedem Land gibt es 4 Doppelseiten voller Fotos, bunter Illustrationen und farbig unterlegter Infokästen. Noch bevor man die Texte liest, geben die vielen Zeichnungen und Fotos einen ersten Einblick und machen neugierig und Appetit. Reiseführer, Kochbuch, kulinarische Länderporträts. Dieses Buch liefert sowohl Inspirationen für den nächsten Urlaub als auch für die nächste Essensplanung mit süßen und herzhaften Rezepten, die selbst kleine Kinder schon mit Unterstützung zubereiten können. Buen provecho. So sagt man guten Appetit in Mexiko. Selbst einen kleinen Sprachkurs liefert dieses Buch und macht nicht nur Kindern große Lust, die Welt zu entdecken.
Sagt Kerstin Poppendiek nach der Lektüre von »Die Welt schmecken und entdecken«, eine kulinarische Weltreise für Kinder. Text von Paola Frattola-Gebhardt und Laila Köksal-Merkner, Illustrationen von Stefanie Marian. Der Südpol-Verlag empfiehlt das Buch ab 6 Jahren. Auch das folgende Bilderbuch erzählt vom Reisen, von Reisen, wie sie kaum ein Mensch bisher geschafft hat. Marek Kaminski ist im selben Jahr sowohl zum Nord- als auch zum Südpol gereist, und zwar zu Fuß. 2 polnische Landsleute von Kaminski erzählen von diesen Expeditionen nun in dem Bilderbuch »Ins ewige Eis – Nordpol und Südpol in einem Jahr«. Agata Loth-Ignatschuk hat es geschrieben, Bartłomiej Ignatschuk illustriert. Meinen Kollegen Jan Drees hat das Buch zunächst zu grundsätzlichen Überlegungen angeregt.
Noch als Erwachsener erinnerte sich Siegfried Krakauer, wie ihn Bilderbücher einst in eine Weite versetzten, die schlechterdings unwirklich war. So kann man, angelehnt an den großen Soziologen und Geschichtsphilosophen, Kinder- und Jugendbücher leicht in jene unterteilen, die ihr Augenmerk auf die unmittelbare Wirklichkeit richten, im Gegensatz zu anderen, die eine fremde Welt vorstellen. Zu letzteren gehört jenes aus dem Polnischen übersetzte Sachbuch, das eine reale Nordpolexpedition aus dem Jahr 1995 vorstellt und ihren Abenteurer, den 1964 in Danzig geborenen Marek Kaminski, der bereits als Kind von fremden Erdflecken geträumt hat.
Als Teenager las Marek in den Sommerferien nachts Geschichten über die Expeditionen berühmter Reisender und pflückte tagsüber Erdbeeren. Nicht, weil er die so gerne aß. Er verkaufte und sparte Geld, um seinen Traum zu verwirklichen. Er wollte mit einem Frachtschiff nach Dänemark fahren. Vorher musste er aber hunderte Kilo Erdbeeren pflücken, dutzende Fenster putzen und seine besorgten Eltern davon überzeugen, dass er auf der Fahrt zurechtkommen würde.
Das Sachbuch »Ins ewige Eis – Nordpol und Südpol in einem Jahr« holt seine jungen Leserinnen und Leser zunächst in ihrer eigenen Lebenswelt ab, bevor Kaminski und sein Kollege Wojciech Moskal beinahe 15 Jahre später eine gemeinsame Unternehmung planen.
Die polnische Expedition zum Nordpol 1995 kostete so viel wie damals eine große Eigentumswohnung oder ein Haus in Warschau. Weder Marek noch Wojciech hatten Ersparnisse in dieser Höhe. Und sie brauchten zusätzlich Geld für Spezialausrüstung, Kleidung und Lebensmittel.
Bereits dieser Abschnitt zeigt, wie bildreich die abenteuerliche Reise erzählt wird. Stück für Stück wandert man in diesem Buch näher Richtung Nord- und Südpol und lernt nicht nur die weißen Weiten kennen, sondern auch viel über die Herausforderungen dieser lebensfeindlichen Abenteuer. Von Testversuchen im heimischen Garten über das sportliche Trainingsprogramm bis zur Zusammenstellung der gerade einmal 200 Kilogramm wiegenden Ausrüstung, darunter Funkgeräte, eine Reiseapotheke und hinreichend Pemmikan.
Eine Mischung aus Fett, getrocknetem Fleisch, Gemüse und Gewürzen lässt sich zu Mahlzeiten hinzufügen oder separat verzehren.
Reich ist die Varianz an Text- und Bildarten dieses Expeditionsbuchs, das die Weite der Polarlandschaft mit großzügigen Weißflächen nachbildet, dazu kontrastierend eine tiefblaue Farbe verwendet, mit der schlagartig Polarnacht herrscht. Seltener ist die Verwendung eines warmen Orange, das daran erinnert, was Marek Kaminski und Wojciech Moskal entbehrten auf ihrer mehrwöchigen, von zahlreichen Gefahren begleiteten Nordpolexpedition.
Hat man Zahnschmerzen, geht man normalerweise zum Zahnarzt. Wojciechs Zahn begann allerdings mitten in der Arktis zu schmerzen. Selbst wenn sein Begleiter Zahnarzt gewesen wäre, hätte er ihm ohne Spezialwerkzeug nicht helfen können. Also sperrte Wojciech den Mund weit auf und zog den Zahn mit Hilfe einer Multitool-Zange, einem Mehrzweckwerkzeug, einfach heraus. Der Weg zum Pol war wichtiger als ein schönes Lächeln.
Szenenillustrationen folgen auf Graphic-Novel-Elemente, Landkarten und detailgetreue Abbildungen. Einzelne Ausrüstungsgegenstände wechseln nahezu filmisch in diesem Abenteuerbuch, das ebenso erhellend wie klar die Komplexität der 1995 geglückten Nord- und Südpolexpedition nachzeichnet. Ins ewige Eis ist ein herausgehobenes Beispiel jener Biografien für junge Leserinnen und Leser, die in unserer Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen, von der weltweit erfolgreichen Little People Big Dreams Reihe des Inselverlags über Peter Siss Holocaust-Buch Niki und Vera bis zu Megan Steins Wer war Marie Curie. Ins ewige Eis ist eine grafische Expedition, die Leserinnen und Leser ab dem 10. Lebensjahr auf eine gefährliche Reise mitnimmt, auf eine Expedition, die immer wieder das Blut in den Adern gefrieren lässt und mit Marek Kaminski eine Identifikationsfigur vorstellt, die zeigt, wie Kinder Träume wahr werden, mit Planung, Geduld und einer hinreichenden Menge Pemmikan.
Jan Drees über Ins ewige Eis, Nordpol und Südpol in einem Jahr von Agatha Loth Ignatschuk und Bartłomiej Ignatschuk. Dorothea Traupe hat den Text aus dem Polnischen übersetzt. Das Buch ist im Gerstenberg Verlag erschienen, ab 10 Jahren. Die Schwedin Jenny Jägerfeld, 1974 in Östergotland geboren, leitet eine psychologische Praxis in Stockholm, arbeitet als Journalistin und Lektorin für Fachbücher und Zeitschriften. Und sie ist seit ihrem internationalen Durchbruch 2010 mit dem Jugendroman Der Schmerz, die Zukunft, meine Irrtümer und ich als Schriftstellerin bekannt. Dieses Buch wurde mehrfach ausgezeichnet. Jenny Jägerfeld wurde der Astrid Lindgren-Preis verliehen. Ihr Kinderbuch Mein geniales Leben ist gerade für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Was sich jetzt wie eine Turbo-Karriere liest, war aber gar nicht so geradlinig, wie Ines Dettmann von Jenny Jägerfeld erfahren hat.
Schon früh war Jenny Jägerfeld klar, dass sie Autorin werden wollte, aber der Weg dorthin war nicht so einfach.
Ich habe immer geschrieben. Als ich 6 Jahre alt war, dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich wäre gerne Autorin, wenn es geht. So, das war immer mein größter Wunsch.
Jenny Jägerfeld hat in der Schule Deutsch gelernt, spricht aber heute lieber Englisch. Sie studierte also Journalismus, was eher ein Kompromiss war, um schreiben zu können. Sie reiste viel durch die Welt und fuhr zum Beispiel mit einem klapprigen roten Bus in 50 Tagen von Dänemark nach Indien. Durch ihre Reisen wurde es aber immer schwieriger für sie, in Schweden journalistisch zu arbeiten, denn sie bekam nicht mehr mit, was tagesaktuell passierte. Also arbeitete sie als Kellnerin, bis sie mit Mitte 20 Rheuma bekam.
I worked in a cinema, like selling tickets. I sold.
Ich habe im Kino Tickets verkauft, habe Versicherungen verkauft und im Supermarkt an der Kasse gesessen. Ich hatte alle Jobs, bei denen man sitzen kann, weil meine Knie so schmerzten. Dann dachte ich, Psychologie wäre sicher interessanter, also machte ich das. Aber ich schrieb die ganze Zeit weiter.
Jenny Jägerfeld schrieb, ohne jemandem davon zu erzählen. Direkt ihr erstes eingesandtes Manuskript wurde 2006 verlegt. Der internationale Durchbruch gelang ihr 4 Jahre später mit ihrem Jugendbuch »Der Schmerz, die Zukunft, meine Irrtümer und ich«. Die Geschichte um Maja, die sich den Daumen im Werkunterricht absägt und versucht, nicht am Asperger-Syndrom ihrer Mutter zu verzweifeln. Das Psychologiestudium half Jenny Jägerfeld, die richtigen Worte zu finden, um Gefühle zu beschreiben.
Wenn man jemanden trifft, hat man schnell einen Eindruck, ob die Person zum Beispiel schüchtern ist. Man hat alle diese Gedanken, wie die Person ist, aber es wird nicht ausgesprochen. Als ich Psychologin wurde, lernte ich besser zu beschreiben, was ich sah. Es hat mich gelehrt, Charaktere zu entwickeln, damit es nicht 20 Mini-Jennys werden. Man merkt immer wieder, dass jeder auf dasselbe Drama unterschiedlich reagiert.
Alle Kinder- und Jugendbücher von Jenny Jägerfeld drehen sich um die existenziellen Fragen des Lebens und handeln von psychischen Erkrankungen, ADHS, Kinderarmut, Geschlechtsidentität, Suizid und Ausgrenzung. Jägerfeld mutet ihren Leserinnen und Lesern eine Menge zu, beschreibt aber viele Situationen auch so skurril und humorvoll, dass das Lachen die Geschichte erlöst. Nicht umsonst ist Mein geniales Leben aktuell für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für diesen ersten Teil einer Trilogie um den 12-jährigen Sigge, der mit seiner Familie aus Stockholm nach Skärbacka zieht, kehrte Jenny Jägerfeld an einen wohlbekannten Ort zurück.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist sehr besonders. Mein Vater wollte ein 50er-Jahre-Café aufmachen. Also hatten wir eine Jukebox, einen Flipper und eine Zapfsäule. Er hatte viele alte Autos und Motorräder Und als ich jung war, habe ich nie darüber nachgedacht, dass es bei uns zu Hause besonders ist. Aber als ich dann mit meinen Kindern zurückkam, habe ich gemerkt, dass das der perfekte Ort für eine Geschichte ist. Ich wollte darüber schreiben, wie man Freunde findet, übers Einsamsein und berühmt werden. Das sind wichtige Themen, mit denen man als Kinderpsychologin immer wieder konfrontiert wird.
Sigge liebt Eiskunstlauf, hat ein Zombie-Auge und zieht mit Mutter und Schwestern in den Sommerferien ins Hotel seiner schrägen und resoluten Oma Charlotte. In 59 Tagen will er in dem kleinen Ort Freunde finden und sein altes Leben hinter sich lassen, was natürlich gar nicht so einfach ist. Oma Charlotte möchte ihrem Enkel helfen, selbstbewusster zu werden. Sie kümmert sich nicht darum, was andere denken und bringt Sigge, nicht nur beim Haareschneiden, an seine Grenzen.
»Bist du bereit?«, fragte Oma. »So bereit wie ein zum Tode Verurteilter vor der Guillotine«, sagte ich. »Hat jemand etwa einen Hang zum großen Drama?«, bemerkte Oma und schaltete den Trimmer ein, der sofort laut und drohend zu brummen begann. »Hast du schon mal eine coole Frisur geschnitten?«, fragte ich unruhig. »Mach dir keine Sorgen, Sigge. Außer Christa und Einstein habe ich auch so manches ausgestopftes Tier getrimmt. Du weißt ja, wie räudig und schäbig ihr Fell manchmal aussieht.«
Am Ende bekommt Sigge nicht nur einen coolen Haarschnitt, sondern auch ein neues Leben. Unaufdringlich thematisiert Jenny Jägerfeld Cybermobbing, Diversität und die Inszenierung auf Social Media. Trotzdem ist Mein geniales Leben kein Problembuch, sondern eine richtig gute Geschichte voller Situationskomik und starker Dialoge. In Schweden sind bereits 3 Bände rund um Sigge erschienen. Der Verlag Urachhaus hat nun den 2. Band unter dem deutschen Titel Mein genialer Tod veröffentlicht.
Am Anfang dachte ich gar nicht, dass es noch einen 2. Band geben soll. Aber ein Freund von mir sagte, du kennst den Ort so gut, du solltest ein 2. Buch schreiben. Also folgt man jetzt Sigge noch ein Jahr. Er trifft Zwillinge, die eine Hip-Hop-Band haben und wollen, dass er mitmacht.
So they want him to join his crew.
Eigentlich will Sigge sich gar nicht bei der großen Weihnachtsshow in der Schule beteiligen und Hip-Hop-Songs rund um Geschenke, Jühlschinken und Weihnachtswichtel schreiben. Aber er muss. Er stirbt also einen metaphorischen Tod, nicht nur auf der Bühne, sondern er beerdigt auch den alten Sigge. Jenny Jägerfeld möchte auf keinen Fall klischeehafte Stereotype schaffen. Das war auch ihre Sorge, als Comedy Queen, ihr Kinderbuch von 2020, im vergangenen Jahr verfilmt wurde.
Ich wollte nicht, dass es zuckersüß ist. Ich wollte die scharfen Kanten behalten, weil es ein Buch über Kummer und Trauer ist, weil Sascha ihre Mutter verloren hat, die Selbstmord begangen hat. Und sie beschließt, anders als ihre Mutter, Menschen zum Lachen zu bringen, statt zum Weinen.
Mit dem auf der Berlinale ausgezeichneten Film ist Jenny Jägerfeld sehr glücklich. Genau wie über die Chance, als freie Psychologin ohne Druck arbeiten zu können oder auch Buchprojekte für Erwachsene zu realisieren, die sie spannend findet. Viele Preise und Auszeichnungen haben ihr die Sicherheit verschafft, in Ruhe zu schreiben. In diesem Sinne passt der Titel »Mein geniales Leben« auch zu Jenny Jägerfelds eigener Biografie.
Das sagt Ines Dettmann. Jenny Jägerfelds Bücher »Mein geniales Leben« und »Mein genialer Tod« sind in der Übersetzung von Birgitta Kicherer im Verlag Urachhaus erschienen. Altersempfehlung ab 10 Jahren. Zum Schluss dieser Bücher für junge Leserinnen und Leser kommen wir zu einem anderen Schweden, einem sehr bekannten Kindergartenkind. Die schwedische Autorin Gunilla Bergström hat mit ihren Geschichten um den jungen Willy Wiberg ein One-Hit-Wonder geschaffen. Seit 1972 ist Willy mit dem Namen der Autorin untrennbar verbunden. Die Geschichten, die Willy und sein Vater erleben, sind in 35 Sprachen und verschiedene Dialekte übertragen worden und haben sich millionenmal verkauft. In diesem Jahr wird Willy Wiberg also 50 und Ute Wegmann gratuliert ihm nun ganz herzlich zum Geburtstag.
Lieber Willy, als du 7 Jahre alt warst, hatte dein Vater nur noch wenige Haare. Die standen an den Seiten ab, links und rechts und oben in der Mitte war Haut. Glatzenhaut. Wie alt war dein Vater wohl? 40 oder fast 50? 50 Jahre. So alt wirst du heute. Ich stelle mir also vor, dass du so aussiehst wie dein Vater damals. Groß, viel Oberkörper, kurze Beine, ein Kopf wie ein Fußballfeld mit runden Ecken. Er hatte einen traurigen Hundeblick, du dagegen hattest kleine, blitzende Lachaugen. An einem runden Geburtstag erinnert man sich. an die Leute, mit denen man befreundet war, an besondere Ereignisse und an Gefährliches oder Verrücktes. Wirklich gefährliche Abenteuer gab es in deinem Leben nicht. Trotzdem war deine Kindheit spannend und lustig. Weißt du noch, als ihr samstags einen Großeinkauf gemacht habt und dein Vater so gestresst war, dass er aus Versehen alle Eispakete in die Vorratskammer und die neuen Unterhosen ins Eisfach gelegt hat? Oder der Tag, als du gar nicht aufhören konntest, darüber nachzudenken, wo du, Willi, anfängst und endest, ob du auch noch in deiner Spucke auf dem Boden vorhanden bist und den Käfern unter der Erde zum Hausbau dienst, oder ob dein Apfelatem, den eine Mutter riechen würde, sie auf die Idee bringen könnte, für ihre Kinder Kompott zu kochen. Somit hättest du Einfluss auf viele Wesen und wärst an vielen Orten gleichzeitig. Du warst damals schon ein Philosoph. Es gab eine Zeit, da hattest du einen heimlichen Freund, Alfons, für alle anderen unsichtbar. Wenn er mit dir unterwegs war, konnte dein Vater im Bus nicht neben dir sitzen. Da saß ja Alfons. Dein Vater akzeptierte fast immer deine Wünsche. Als du 4 Jahre alt warst, konntest du manchmal abends nicht einschlafen. Was du dir da hast einfallen lassen, unglaublich und so verrückt, dass dein Vater das mitgemacht hat. Seelenruhig hat er alles gebracht, was dir fehlte, bis er völlig erschöpft auf dem Boden einschlief. Was wirklich lustig ist, du siehst auf allen Bildern fast gleich aus, egal wie alt du bist. Und das, obwohl die ersten Bücher dich als Kindergartenkind zeigen und du zu einem Schulkind heranwächst. Vielleicht ist es so, wie es einmal ein niederländischer Autor behauptet hat, dass jeder Mensch ein bestimmtes Alter hat, egal wie alt er ist. Vielleicht bist du immer 7. Dein Geschmack jedenfalls hat sich in all den Jahren nicht geändert. Brauner, wolliger Pullover, kurze, meist rostrote Hose. Deine Lieblingssachen. Womöglich würdest du diese Kombination heute auch tragen, ein paar Nummern größer, wäre nicht dieser Ehrentag. Hast du deine Cousins eingeladen? Die Treffen mit ihnen bei deiner Oma, das war hart für dich, Willi, weil du immer der Kleinste warst. Erinnerst du dich noch an deinen Lieblingsort? Die Abstellkammer. Da hast du unterm Regal gehockt und gelesen oder den Werkzeugkasten erforscht. Dein Vater sorgte sich immer wahnsinnig wegen der Säge. Ach, dein Vater, wie er dir vor dem ersten Schultag erklärt hat, wie viele andere Kinder in der ganzen Stadt an diesem Abend auch Angst haben. Das war toll und hat dir wie so oft schnell geholfen. Er war ein außergewöhnlicher Vater. Lieber Willi, was für ein fröhliches Leben du mit deinem Vater hattest, auch wenn es mal Streit gab. Wunderbar, dass Gunilla Bergström deine Kindheit festgehalten hat mit anspruchsvollen Geschichten und farbigen Zeichnungen, nie überfrachtet, die sie manchmal mit Fotografie-Schnipseln ergänzte. Schade, dass sie letztes Jahr gestorben ist und deinen Geburtstag nicht miterleben kann. Auf den Bildcollagen kann man gut erkennen, welche Möbel ihr hattet. Obwohl das 70er- und 80er-Jahre Möbel sind, erscheint alles zeitlos. So wie du und deine Wünsche, Ängste, Sorgen, Ideen und deine Fragen ans Leben. Jetzt wirst du 50 und ich bin sicher, dass alles, was dich beschäftigt hat, Kinder heute genauso empfinden. Und heute wie damals fragen sich die Kinder, die deine Geschichten lesen, wo ist denn Willis Mama? Und heute wie damals wird ein Vater antworten, sie ist verreist, weil sie im Ausland arbeitet. Irgendwo sagt ein Kindermädchen, ist doch Logo, die sind getrennt und die hat einen neuen Mann mit eigenen Kindern. Und eine Mutter wird leise sagen, vielleicht war sie krank. Du, Willi, kennst die Antwort. Sie bleibt, wie viel ist dein Geheimnis. Und das ist gut so. Man muss nicht alles nach außen tragen und als Buchfigur muss man erst recht nicht alles verraten. Jeder oder jede kann es lesen, wie er oder sie es möchte. Hauptsache, du lässt dich feiern. Ich jedenfalls gratuliere mit einer Torte, Biskuit, Himbeeren und Sahne. Die verspeisen wir in alter Tradition unterm Esstisch. Alles Gute zum Geburtstag. Schön, dass es dich gibt, Willi Wieberg.
Ein Ständchen von Ute Wegmann. Der Oettinger Verlag feiert den 50. Geburtstag, indem er gerade einen neuen großen Sammelband mit Willi Wiebergs Geschichten herausgebracht hat. 5 Geschichten sind darin enthalten, eine aus jedem Lebensjahrzehnt von Willi. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für heute. Nächste Woche wird es um Kinderbuch-Klassiker gehen. Jetzt folgt hier im Programm erstmal Computer und Kommunikation. Dina Netz war im Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.